Ja, vielen Dank. Ach, es ist super, in einer Gemeinde mit so vielen Musikern zu sein. Das ist richtig, richtig gut. Genieße das sehr. Wer die letzten Wochen so ein bisschen mitverfolgt hat, der hat mitbekommen, dass wir mitten in einer Predigtreihe sind. Und diese Predigtreihe geht über die 10 Gebote, genau. Und der Jean hat letzte Woche darüber gepredigt, der Paul hat davor schon darüber gepredigt, der Sönke, ich auch schon. Und heute gibt es Teil 5 und ich möchte heute über einen Abschnitt sprechen und den euch gerne am Anfang zweimal vorlesen. Jetzt habe ich den, könnt ihr mal die PowerPoint einblenden? Habe ich den Drücker leider irgendwo liegen lassen. Deswegen bitte ich euch mal, dass ihr die einblenden könnt und dann auch weiterklickt. Ich möchte euch die gerne zweimal vorlesen. Einmal aus der Übersetzung, aus der sogenannten Schlachterübersetzung und einmal aus der Übersetzung mit dem Namen Hoffnung für alle. Ein Abschnitt, den Start von den sogenannten 10 Geboten. Okay, klick mal weiter bitte. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und einmal noch den gleichen Text aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Dann redete Gott. Er sprach, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an. Auch kein Abbild von irgendwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder. Bring ihnen keine Opfer dar. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Jesus, ich bitte dich darum, dass deine Gedanken volle Kanne in unser Herz treffen. Amen. Vielleicht beim ersten Lesen denkt der eine oder andere, der die letzten Wochen hier so ein bisschen mitverfolgt hat, Moment, das hatten wir doch schon mal, oder? Hat nicht der Sönke darüber gesprochen, dass wir uns kein Bild von Gott machen sollen? Richtig. Und Wolfgang, hast du nicht vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass Gott ein Befreier ist und dass Jesus immer noch im Befreiungsbusiness tätig ist? Ja, genau. Und dieser Text, die 10 Gebote, ist einem Volk gegeben worden, was Gott befreit hat aus der Sklaverei, aus katastrophalen Lebensverhältnissen, aus Perspektivlosigkeit, aus Hoffnungslosigkeit. Und er hat sie befreit, spektakulär, und bringt sie zu sich. Und dort wird ein großes Fest gefeiert und sie stehen an einem Berg und Gott redet akustisch hörbar, was sehr, sehr selten vorkommt, und möchte mit diesen Leuten, mit diesen fertigen, traumatisierten Leuten einen Bund schließen. Und mit ihnen einen Bund, und das ist sozusagen das ist sozusagen wie der Vertrag, das sind die Bedingungen, das Versprechen, was sie sich geben. Und dieser Bund wird im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel, und auch im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, dieser Bund von Gott und den Menschen wird immer wieder mit dem Ehebund verglichen. Gott, der Ehemann, und wir, die Ehefrau. Das fühlt sich vielleicht für den einen oder anderen Mann ein bisschen komisch an, ist aber jetzt erstmal das Bild. Und dieser Ehebund, und den geht es mir heute einmal um diese zwei Aussagen, du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Und denn ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich dulde keinen anderen neben mir. Und im Ehebund ist das ja genauso. Ein Ehebund ist auf Treue ausgelegt. Der basiert auf totale Treue. Und man hat dann auch noch ein Versprechen sich gegenseitig gegeben. In guten und in schlechten Zeiten. In Krankheit und Gesundheit, in, keine Ahnung, Zeiten des Erfolgs und in Zeiten des Misserfolgs. Und irgendwie, auch wenn es in den meisten Eheversprechen irgendwie nicht enthalten ist, aber ist es doch relativ klar, du sollst, also jetzt ich jetzt mal gesprochen an Anne, meine Ehefrau, du sollst keine anderen Ehemänner haben neben mir. Das dulde ich nicht. Das, und genauso auch umgekehrt, dass es irgendwie ganz klar ist, Wolfgang, du sollst keine anderen Ehefrauen neben mir haben. So, das hat so den Anspruch an ein Alleinstellungsmerkmal, etwas Besonderes zu sein. Und Gott stellt sich hier vor als ein Gott, der eifersüchtig ist. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich dulde keinen anderen neben mir, steht in der Hoffnung für alle. Jetzt ist ja Eifersucht tendenziell sowas in unseren Breitengraden, da denkt man eher an irgendwie was so, an eine Charakterschwäche, an ein Defizit. Jemand, der eifersüchtig ist, der ist vielleicht ein bisschen krankhaft misstrauisch oder hat Angst, irgendwo hintergangen zu werden, hat vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, irgendwas über eine übersteigerte Angst vielleicht. Und das gibt's natürlich auch. Aber Eifersucht kann ja nicht grundsätzlich etwas Schlechtes sein. Wenn Gott schon selber sagt, ich bin eifersüchtig, dann kann es ja schon mal so verkehrt auch nicht sein. Sondern es scheint auch eine ganz gesunde Eifersucht zu geben. Etwas, dieses Gefühl von Eifersucht, etwas ganz Normales zu sein. Leider habe ich in den letzten Monaten und auch in den letzten Jahren mit vielen Leuten gesprochen, die ja, wo die Ehe kaputt gegangen ist oder drohte kaputt zu gehen und wo es begleitet war, dieser Prozess von ganz vielen miesen, schrecklichen Gefühlen. Und das ist heute nicht unbedingt das Thema, so wenn Beziehungen kaputt gehen. Aber das, was ich heute sagen möchte, ist, dass Gott diese Gefühle, dieses Gefühl, irgendwie abserviert zu werden, abgelehnt zu werden, eifersüchtig zu sein, ausgetauscht zu werden, diese schmerzhaften Gefühle kennt und fühlt. Und wenn du solche Gefühle auch schon erlebt hast und weißt, wie schrecklich sich das anfühlt, dann hast du in Gott einen Verbündeten, der weiß, wie sich das anfühlt und der das auch so empfindet. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Gott stellt sich in der Bibel häufig vor als ein starker Gott, ein souveräner Gott. Aber hier an der Stelle stellt er sich da als einer, der sehr verletzlich ist, der eifersüchtig ist, der dem manche Dinge echt wehtun. Und das, was ihm wehtut, ist, er möchte mit dir einen Bund schließen, der genauso exklusiv ist, der so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Jetzt können wir in der Bibel lesen, im Alten Testament, dass das irgendwie ständig passiert ist. Ständig sind die Israeliten, haben immer irgendwie angefangen, andere Götter anzubeten. Baal, Asherah und wie sie alle hießen und haben sich auch Statuen und haben all das gemacht, was da doch gerade verboten war. Jetzt kommt das vielleicht bei uns nicht so häufig vor, dass jetzt jemand irgendwie hier mit Jesus gibt, anfängt zu leben und ihm sein Leben schenkt, sich taufen lässt und dann anfängt, in den Hindu-Tempel zu gehen und andere Götter anzubeten. Wir haben das vielleicht mal, dass irgendwie jemand mit dem Glauben anfängt und durchstartet und dann kommen Dinge aus seiner Vergangenheit und vielleicht auch Dinge aus esoterischen Gebieten, aus Wahrsagerei, die wieder so nach ihm greifen und wieder groß werden. Aber doch irgendwie ist das so ein bisschen abstrakt. Also dass du jetzt irgendwelche anderen Götterbilder bei dir zu Hause im Wohnzimmer stehen hast. Bei all den Leuten, die ich hier von euch schon mal besucht habe, ist mir da eigentlich relativ wenig begegnet. Aber ich glaube, dass das, was uns immer wieder zu anderen Göttern zieht, das, was damals die Leute dazu gebracht hat, dass das sich nicht groß geändert hat. Ich glaube, dass es da nicht viel Neues unter der Sonne gibt. Dass es auch die Götzen, wie sie hier genannt werden, das ist so der Fachbegriff für falsche Götter, für Götter, die eigentlich gar keine Götter sind, dass es noch genauso viele Götzen gibt wie damals. Dass die Probleme der Leute damals die gleichen sind, eigentlich die wir heute haben, trotz anderer Lebensumstände. Im Kolosserbrief beispielsweise wird die Habsucht als Götzendienst dargestellt. Also die Gier, die Sucht danach, der tiefe Wunsch, mehr zu haben. Mehr Urlaub, mehr Geld, mehr Gehalt, den nächsten Karriereschritt oder mehr Sicherheit, mehr finanzielle Sicherheit, mehr Ansehen, was weiß ich. Ganz viele Dinge, die an sich ja nicht schlecht sind, aber das kann ein Gott werden in unserem Leben. Und ganz viele andere Dinge, die Gott werden können. Ich möchte mal Martin Luther zitieren, einmal bitte die nächste Folie, der gesagt hat, worauf du nun dein Herz hängst und dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Das ist vielleicht erstmal ganz pragmatisch oder nüchtern zitiert. Und das kann eigentlich fast alles sein. Okay, nehmen wir mal das Beispiel Götzendienst, Habsucht, Gier, viel Besitz zu haben. Ja, was ist denn ja? Wann ist es denn zu viel? Wann ist es denn irgendwie? Wann ist der Bogen überspannt? Ab wann ist es denn so ein Gott? Kann man das irgendwie mathematisch ausrechnen? Ab so und so viel Prozent über dem Durchschnittsvermögen ist es Habsucht? Nein. Wie kann man denn ein Gefühl dafür entwickeln? Oder wer sagt einem das denn? Einmal kann einem Jesus das sagen. Es gibt eine Bericht, der uns an mehreren Stellen in der Bibel überliefert wird, wo Jesus einen jungen Mann trifft, der ziemlich reich ist. Auch da bitte ich euch einmal, diesen Text einzublenden. Ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich nach dem, was gut ist? Entgegnete Jesus. Gut ist nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Welche Gebote? Fragte der Mann. Jesus antwortete, du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Klammer auf, Anmerkung von mir. Er zitiert hier, ja, anders schon, Teile der 10 Gebote. Und er ergänzt, was so knapp nach den 10 Geboten steht. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte, all diese Gebote habe ich befolgt. Auch hier mal eine kleine Anmerkung von mir, steile Aussage. Alle diese Gebote habe ich befolgt, wenn er die Bergpredigt mitbekommen hat. Keine Ahnung, mir ist noch keiner begegnet, der das so überzeugt sagen konnte, dass er das immer gemacht hat. Aber okay, aber der zweite Satz ist gut. All diese Gebote habe ich befolgt, aber was fehlt mir noch? Er merkt, irgendwas fehlt noch. Irgendwie habe ich nicht das, was du hast, Jesus. Irgendwas fehlt mir doch. Und Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folg mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Echt eine harte Geschichte. Und das hat auch hinterher noch eine große Diskussion unter Jesus und seinen Freunden irgendwie ausgelöst, weil die auch irgendwie von Jesus Reaktion irgendwie, doch, das ist schon ganz schön krass irgendwie, und sie sind doch ganz schön von ihrem Meister doch irgendwie auch ein bisschen überrascht, dass er da so eine harte Linie plötzlich fährt. Und sie sprechen drüber, und in anderen Bibelstellen wird uns noch davon berichtet, dass Jesus diesen jungen Mann, der so reich war, echt lieb gewonnen hat. Und seine Einladung war echt, er wollte ihn echt im Team haben. Keine Ahnung, ob er seine 12er-Truppe auf 13 erweitern wollte. Oder das waren ja nicht nur die 12, die mit Jesus gegangen sind, ja auch noch jede Menge andere Leute. Aber ihm war das echt ernst. Komm mit mir. Und ich glaube, das, was er meinte, ist, hey, eine Sache fehlt dir noch. Dein Gott, das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist bei dir nicht der Fall. Du verlässt dich auf deine finanziellen Sicherheiten. Du verlässt dich auf dein Vermögen, auf deinen Status. Das ist dein Gott. Und ich würde dich so gerne befreien davon. Und komm mit mir. Ich biete dir ein neues Leben an, mit mir. Und manchmal ist das echt so. Und ich habe das auch hier schon erlebt, dass es manchmal auch solche Situationen gibt, irgendwie, wo Jesus dir sagt, hey, schwarz oder weiß, ganz oder gar nicht. Bei vielen Suchtdingern und auch Sucht Themen haben häufig so diese Angewohnheit, irgendwie so zum Gott zu werden, wo sich irgendwie gerade, wenn Suchtdruck da ist, dann irgendwie, dann gibt es keine andere Priorität mehr als dieses Thema. Dann kann dir das zum Gott werden. Und wo es nur darum geht, oder wo es auch diese Lösung ist, die Jesus anbietet, hey, verkauf es. Trenn dich ganz davon. Wenn in einer Ehebeziehung irgendwie noch ein anderer Partner dazukommt, noch eine andere Frau, ein anderer Mann und die Beziehung wird immer intensiver und immer persönlicher, immer intimer, dann kann das manchmal die einzige Lösung sein, zu sagen, hey, brech den Kontakt ab. Versuch nicht irgendwie so eine Balance zu finden. Aber in ganz vielen Fällen müssen wir irgendwie eine Balance finden. Ist ja jetzt nicht so, dass Gott jetzt ja zu jedem sagt, du musst alles verkaufen. Und wir kennen auch irgendwie in der Bibel und auch danach irgendwie Leute, die voll cool mit Jesus leben und doch auch vermögend sind. Und also ihr natürlich nicht und auch ich natürlich nicht. Aber stellt euch vor, es gibt vielleicht Leute, die denken, okay, Jesus, wie kann ich denn möglichst vermögend werden und auch viele Sicherheiten ansammeln und auch Versicherungen abschließen, aber gerade noch so viel oder nicht zu viel, dass es nicht mein Gott wird. Also sozusagen, wie kann ich die Balance finden, dass ich das alles behalten kann? Weil wenn Jesus jetzt sagt, verkauf alles, was du hast, also alles, was du hast, dann, ich muss ja vielleicht noch ein paar Jahrzehnte leben und so ganz ohne Vermögen ist, also ist ja auch sehr herausfordernd. Also wie kann ich das vermeiden, dass ich in so eine harten Cut-Situation komme? Ja, wer kann mich da vorher warnen? Und ich habe mal gedacht, wir könnten ja als Gemeinde so ein kleines Komitee gründen. So ein Komitee, die so ein bisschen guckt, wo sind Götzen? Ja, wo sind Leute, die deren Hobbys, deren Beziehungen, deren Besitz oder so, wo das so zum Götzen wird? Wo das zu, die das zu doll machen? Und so eine Art Controlling machen und die, dann geht immer die Warnlampe an, ja, und sagen, hey, Mann, dritte Sofagarnitur in einem Jahrzehnt, dein Hausbesitz, dein Hausrat ist dein Gott. Verkauf alles. Und folge Jesus nach. Ist natürlich Quatsch, werden wir auch nicht machen, keine Sorge. Aber so ganz doof ist der Gedanke auch nicht. Ganz doof ist der Gedanke nämlich auch nicht. Also natürlich ist der Gedanke doof, so ein Komitee zu machen, was alle Leute controlled. Ich glaube, es wäre eher interessant, ob man Leute findet, die controlled werden wollen. Ich glaube, Leute zu finden, die sagen, ja, da könnte ich mich gut sehen, ist vielleicht noch einfacher, als Leute, die sagen, ja, ich würde gerne controlled werden. Aber was an dem Gedanken nicht ganz doof ist, dass es manchmal um die Leute um uns herum eher merken als wir selber. Wenn Dinge zum Gott werden, wenn irgendwie Dinge an Bedeutung so groß werden, Hobbys oder auch Faulheit oder Fernsehen oder Lifestyle, was auch immer, dass sich irgendwie alles nur noch darum dreht und irgendwie alles, woran wir unser Herz hängen, woraus wir unseren Lebenssinn, unseren Selbstwert irgendwie rausziehen, kann dazu werden. Und manchmal können das Leute von außen besser sehen und es wäre echt cool, wenn wir eine gute Art und Weise finden, oder Leute um uns herum, Freundschaften zu pflegen und Leute, die uns das auch sagen dürfen und auch dann auch sagen würden, sich das trauen, das mal zu sagen, hey, was ist eigentlich mit dir los? Früher war dir Jesus doch auch mal echt wichtig und heute geht's nur noch um das und das und das. Die uns ein bisschen da drauf bringen. Ich habe mal auch mit Leuten gesprochen und die dann auch irgendwie so sich so ein bisschen reflektiert haben und auch sagten, oh, meine Kinder, ich habe die so lieb und meinen Partner, ich habe den so lieb, das ist ja schon fast irgendwie ein Götze für mich, oder? Vielleicht muss ich den irgendwie weniger lieb haben. In den 10 Geboten da steht unter anderem auch drin, ich bin ein eifersüchtiger Gott und ich werde die belohnen, die mich lieben und denen gnädig sein, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, indem du Gott liebst und seine Gebote hältst, ihn lieb hast. Und im 99% aller Fälle möchte Gott nicht sozusagen dadurch dein Gott sein, indem du die Liebe bei allen anderen Beziehungen reduzierst, damit er im Verhältnis etwas besser dasteht, sondern es ist gut, wenn du deine Kinder liebst. Es ist gut, wenn du deine Freunde liebst. Es ist gut, wenn du deine Partner liebst, deinen Partner liebst. Es ist gut, wenn du, ja, da haben welche aufgepasst. Es ist gut, wenn du Beziehungen hast, wo Liebe drin ist. Und das soll ruhig wachsen. Und das, Gott möchte nicht dadurch groß werden in deinem Leben, indem alle anderen Beziehungen du die richtig runterrockst. Sondern Gott möchte groß werden in deinem Leben, indem eure Beziehung groß wird. Liebe kann sich multiplizieren. Liebe kann mehr werden, wenn man sie teilt. Liebe kann mehr werden, auch wenn man plötzlich mehr Leuten Beziehung hat. Liebe kann mehr werden. Liebe zu Gott wird dadurch nicht größer, dass du die Liebe überall woanders reduzierst. Es gibt natürlich, ich habe das ja gerade gesagt, diesen harten Cut bei manchen Dingen. Ja, aber in ganz vielen normalen Beziehungen will Gott das, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selber und ihn. Und das steht nicht im Widerspruch. Ich möchte euch gerne noch eine letzte Bibelstelle für heute zeigen. Und die berichtet uns Jeremia, er spricht dort vor Gott und er berichtet uns nochmal von diesem eifersüchtigen, verletzten Gott, der mit dem das was macht, wenn wir anfangen, nach anderen Göttern Ausschau zu halten. Jeremia 2, da spricht Jeremia für Gott und er sagt, hat je ein Volk seine Götter ausgewechselt und die sind nicht einmal Götter? Mein Volk aber hat mich ausgetauscht gegen Götter, die ihm nicht helfen können. Und dabei hat es doch meine ganze Herrlichkeit gesehen. Himmel erschrick darüber, sagte der Herr. Schaudere, bebe vor Entsetzen. Mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich, die Quelle frischen Wassers, hat es verlassen und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind und das Wasser nicht halten. Gott ist irgendwie ziemlich down. Er ist entsetzt, er ist erschrocken, er erschaudert, er ist entsetzt darüber. Und er ist nicht so ein bisschen wie der verschmähte Ehemann, der irgendwie so völlig unterlegen im Selbstmitleid in der Ecke sitzt und sagt, meine Frau hat 9 und er sieht dafür besser aus und hat auch das bessere Auto und den besseren Job und viel mehr Freunde und das bessere Ansehen. Er kann viel besser reden, gegen den habe ich doch gar keine Chance. Sondern er ist total entsetzt, dass er verlassen wird für das, für diesen Gott, der noch nicht mal ein Gott ist. Er sagt, ihr könnt mich vergleichen mit einer frischen Quelle, mit frischem Wasser, mit lebendigem Wasser. Und in dem Breitengrad in Israel, da ist eine Quelle was ziemlich Besonderes, da gibt es nicht so viele Quellen. Wasser ist sehr, sehr kostbar. Und wer weiß, vielleicht werden wir auch noch die Zeiten erleben, wo der Wert von Wasser international noch viel, viel, viel mehr hochgeht. Ich bin die frische Quelle. Und man kann als Mensch keine Quelle bauen, wo wirklich Wasser permanent rauskommt, sondern ja, man kann eine Quelle finden. Ich bin die Quelle mit dem guten Wasser. Und ihr habt mich ausgetauscht. Aber für was? Mein Volk hat doppeltes Unrecht getan. Und so viele von uns machen auch sowas. Wir machen ein doppeltes Unrecht. Wir kehren Gott den Rücken und kehren zu einer Zisterne, einem Regenloch. Eine Zisterne, keine Ahnung, ob wer eigentlich weiß, was eine Zisterne ist. Eine Zisterne ist nicht irgendwie ein Brunnen. Ein Brunnen gräbt man tief, um wieder an das Grundwasser zu kommen oder an eine Quelle zu kommen, die unter der Erde herläuft. Eine Zisterne ist ein Loch, was man gräbt, um Regenwasser aufzufangen. Und diese Zisterne, dieses Regenloch, ist dazu auch noch rissig und hat noch Löcher. Also es kann den Regen noch nicht mal halten. Auf der einen Seite das frische Wasser, auf der anderen Seite die stinkende, dreckige Brühe. Auf der einen Seite das, was du gefunden hast, wo du kaum was dafür getan hast. Auf der anderen Seite deine Zisterne. Die kannst du selber bauen. Deinen eigenen Händen. Und ich glaube, in uns Menschen gibt es irgendwas, das, was uns immer wieder, die Menschen damals, heute, gestern, irgendwie immer auch doch auch wieder dahin zieht, irgendwie doch weg davon ist, dass wir es fürchterlich finden, in jemand anders Hand zu sein. Dass jemand anders uns in der Hand hat. Das ist ein scheußliches Gefühl. Und für uns fühlt es sich manchmal auch so an, auch in Gottes Hand zu sein, ist auch ätzend, so abhängig zu sein von ihm. Weil wir so aus, wenn man im menschlichen Bereich das kennt, man ist so in der Hand von jemand anders, man fühlt sich so unterlegen, man fühlt sich so abhängig. Das fühlt sich nicht so gut an und wir übertragen das manchmal. Ja, aber Gott müsste es ja genauso sein. Von in seiner Hand zu sein, ist vielleicht auch irgendwie ätzend. Und dann gehe ich lieber zu einer Zisterne, die kann ich selber bauen, die habe ich selber gemacht. Okay, es stinkt, es schmeckt auch scheiße, aber ich habe es immerhin selber gemacht. Ich habe selber eine Hand. Und auch das stimmt eigentlich nicht. Denn auch der, der die Zisterne gebaut hat, der ist doch gar nicht unabhängig. Wenn es nicht regnet, ist in seinem Loch auch nichts drin. Und das Dramatische, was Gott hier sagt, hey Mann, erstens, ihr habt ein zweifaches Unrecht getan. Einmal habt ihr mich verlassen, das hat mir echt wehgetan. Aber zweitens, das kann dir doch gar nicht helfen. Das, was du doch suchst, das findest du doch gar nicht. Sinn im Leben, Frieden, eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht, wirklich Zufriedenheiten, ja, Befreiung vom Stumpfsinn und von Langeweile. Schwung im Leben, das findest du doch da nicht. Und das, du tust dir doch selber weh damit. Ja, das ist das, was ich heute euch irgendwie mitteilen wollte. Die 10 Gebote, 10 Big Points von Gott. Ich möchte schon mal die Band nach vorne bitten. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Denn ich bin ein eifersüchtiger Gott. Es tut mir weh, wenn du das machst. Und es wird dir auch wehtun. Amen. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass es bei dir irgendwie immer einen Plan gibt. Danke dir dafür, dass du einen nächsten Schritt für uns hast. Danke dafür, dass du immer noch im Befreiungsbusiness tätig bist. Dass du ein totaler Befreier bist, dass es bei dir immer einen Weg zurück gibt. Oder vielleicht fast immer. Und danke dafür, dass du uns sowas super Tolles anbietest. Dass der Weg mit dir in deiner Hand zu sein, bei dir abhängig zu sein, dass das Freiheit ist, so verrückt das klingt. Und dass du gute Dinge für uns hast. Und dass du unser Gott sein willst, genau wie die geilste Ehe, wie die beste Beziehung, das romantischste Liebespaar. Die Beziehung, von der alle träumen. Danke dafür, dass du genauso romantisch bist, wenn du an uns denkst. Dass du nicht ohne uns leben willst. Dass du uns lieb hast. Und Herr, ich möchte dich auch noch bitten, Heiliger Geist, dass jetzt, wenn wir noch Lobpreis haben, wenn wir Musik hören, dass du unsere Herzen berührst und auch vielleicht all die Leute, die das irgendwie auch an ihre eigenen Schmerzen, an ihre eigenen Beziehungen, die kaputt gegangen sind, erinnert, dass das irgendwie deine Heilung, deine Befreiung da reinkommt. Amen.